Ja, in den letzten Wochen, ja Monaten, kann ich beinahe sagen, ist mir immer wieder ein Thema wichtig geworden, und zwar geht es um die Ordnungen Gottes. Und ich habe jetzt überlegt, ich möchte jetzt gerne eine Predigtreihe machen über die Bergpredigt von Jesus. Und heute Morgen will ich beginnen mit den Seligpreisungen. Muss der Tippsel nur noch gehen? Ah ja. Ich lese also nach der Hoffnung für alle Bibel aus Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Wir beginnen mal mit dem ersten Vers. Dort heißt es, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er sie mit den folgenden Worten zu lehren. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück ins vierte Kapitel, da lesen wir am Ende: Jesus zog durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich nun begonnen hatte. Er heilte alle Kranken und Leidenden. Bald wurde überall von ihm gesprochen, sogar in Syrien. Man brachte alle Kranken zu ihm, Menschen mit den unterschiedlichsten Leiden, solche, die unter schrecklichen Schmerzen litten, besessene Menschen, die Anfälle bekamen, und Gelähmte. Jesus heilte sie alle und eine große Menschenmenge folgte ihm, wohin er auch ging. Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet der 10 Städte, das ist westlich des Jordans und Richtung Griechenland hin, aus Jerusalem und dem ganzen Gebiet von Juda liefen sie ihm nach. Auch von der anderen Seite des Jordans kamen sie. So, die Frage ist, an wen ist erstmal diese Bergpredigt gerichtet? Jesus hatte also eine große... Warum geht das nicht? Doch, jetzt geht es doch. Ja, Jesus hatte eine große Aufmerksamkeit bei vielen Menschen auf sich gezogen und will nun das, was er gelehrt hat, bei seinen Jüngern vertiefen. Er stieg auf einen Berg und seine Jünger treten zu ihm oder versammelten sich um ihn, heißt es in anderen Übersetzungen. Und diese Lehre ist deshalb in erster Linie für die Jünger bestimmt. Aber die Volksmassen hielten sich immer in seiner Nähe auf, sodass sie auch hören konnten, was Jesus seinen Jüngern lehrte. Und bei diesen Menschen waren ja ganz normale Menschen dabei. Da waren einige, mögen intelligent gewesen sein, andere vielleicht eher begrenzt in ihrem Denken und Verstehen. Da waren Arme, da waren Reiche. Und Menschen diesseits und jenseits des Jordans und auch aus Galiläa, das bei den Juden in Jerusalem nicht besonders beliebt gewesen war. Und die Berufung der Jünger lag ja auch erst relativ kurz zuvor. Und er wollte nun mit ihnen die Ausbildung beginnen. In der Wuppertaler Studienbibel spricht die Lehre direkt zu Jesus. Er spricht laut zu ihnen, also dass also auch die Menschenmenge ihn mithören konnte. Und am Schluss der Bergpredigt hören wir auch im 7. Kapitel, die Massen erschraken über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das heißt also, sie haben alles mitbekommen, was Jesus seinen Jüngern gesagt hatte, und es hat sie entsprechend auch berührt. Wir halten also fest, die Bergpredigt ist zunächst an die Jünger gerichtet, aber auch die Volksmassen, die ihm gefolgt waren, konnten alles mit anhören. Und dann beginnt Jesus. Er sagt, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Verschiedene Übersetzungen sprechen von freuen dürfen sich, selig sind die, sich glücklich schätzen, glücklich zu preisen sind. Wir würden heute wahrscheinlich sagen, also du bist richtig gut drauf und gut dran, wenn du das und das tust. Wenn du erkennst, dass du Gott mit deinen eigenen Leistungen nicht beeindrucken kannst, sondern begreifst, dass du bei allem Willen Gutes zu tun vor deinem Schöpfer mit leeren Händen, also arm, dastehst. Ich frage mich, womit wollten wir Gott auch beeindrucken? Was könnten wir tun, was könnten wir sagen, was könnten wir denken, dass der Größe Gottes auch nur im Geringsten ähneln würde? Und auch das vollständige Einhalten der Gesetze Gottes ist für den Menschen eigentlich unmöglich. Wir müssen das erkennen und eben mittellos auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen und vertrauen. Eigentlich ist es so, dass nur unser Unvermögen uns den Zugang zum göttlichen Reich ermöglicht. Aber deswegen müssen wir nicht in Sack und Asche umherlaufen. Nein, wir dürfen uns unbändig freuen auf das, was Gott für uns bereithält. Der Apostel Paulus schreibt, nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an und um die Starken zu demütigen. Und der Apostel Jakobus, der Apostel Jakobus schreibt dann, hört mir gut zu, liebe Brüder und Schwestern, hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind? Sie sollen im Glauben reich werden und einen Platz in Gottes Reich haben. Das hat er allen zugesagt, die ihn lieben. Und eben diesen Menschen, die ihn lieben, die ihm nachfolgen, gehört heute schon das Himmelreich, die Herrschaft, die Königsherrschaft. Ihre ist die Herrschaft der Himmel. Und ich finde, das ist doch eine Verheißung, das ist doch eine Aussage, die kann uns doch jubeln lassen, oder? Ich finde, hier ist es so. Und Jesus spricht weiter. Glücklich sind die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Die Trauernden, die in der heillosen Welt leiden, wird das in der Guten Nachricht Bibel übersetzt. Ja, gemeint sind die Menschen, die begreifen, wie abgrundtief schlecht es auf dieser Erde zugeht. Die erkennen, wie weit sich die Welt von den guten Ordnungen Gottes entfernt hat und die darüber weinen möchten. Ich will hier keine negative Stimmung verbreiten, aber was auf dieser Erde täglich geschieht, ist tatsächlich manchmal unerträglich. Ich denke jetzt gerade an die Geschehnisse auf Sri Lanka vor kurzem. Und auf andere Ereignisse, wo Krieg überall ist. Und auf solche Ereignisse können wir unterschiedlich reagieren, zum Beispiel mit Ärger, mit Wut, mit Protest oder auch sogar mit Gegenterror. Aber auch das verhilft ja nicht zu einem Besseren. Ich denke, da ist Trauer vielleicht oder sicher die bessere Antwort. Und sie wird genährt, weil es ja noch schlimmer kommen könnte. Und dann kommt vielleicht noch Angst hinzu. Aber ich denke, Trauer ist immer noch die bessere Art Gewalt und Gegengewalt als Gewalt und Gegengewalt. Wir kommen von Ostern her und vor 2000 Jahren haben Menschen den Menschensohn umbringen lassen. Die Menschen, die kurz zuvor noch gejubelt hatten, haben dann Kreuzige ihn gefordert und es dann auch getan. Und Jesus hatte zuvor über Jerusalem geweint. Als Jesus, so lesen wir es in Lukas, als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Ja, Jesus tröstet und weint über Jerusalem und er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und das sind für mich wirklich tröstende Worte. Da werde ich ruhiger, da setzt sich Friede durch. Wir finden Trost. Das ist Gottes Verheißung. Jesus fährt fort. Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das eigentlich, auf Frieden bedacht zu sein? Andere Übersetzungen schreiben, die Sanftmütigen. Naja. Bin ich oder bist du auf Frieden bedacht? Bist du sanftmütig? Oder gibt es auch bei dir Grenzen, wo die Freundschaft dann bekanntlich aber aufhört? Wo Recht muss doch Recht bleiben. Und wenn er nicht so macht, dann ist eben Schluss mit lustig. ich kann doch etwas nicht sanftmütig unter den Teppich kehren, was nicht recht ist. Was bedeutet das, auf Frieden bedacht zu sein? Heißt das, dass wir alle Schuld, alles Unrecht ertragen sollen oder sogar müssen? So etwas ist doch nur schwer zu ertragen. Können wir oder sollen wir die Kraft dazu aufbringen, uns zu schweigen, wenn Kinder missbraucht werden oder Ausländer geschlagen werden? Ich denke nicht, dass Jesus solch ein Verhalten von uns fordert. Grundsätzlich würde ich auf Frieden bedacht mit einer sanftmütigen Wesensart in Verbindung bringen, so wie Paulus es im Hohelied der Liebe schreibt. Er sagt, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe ereifert sich nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Und sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber über die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Ich denke, wenn wir Menschen mit dieser Grundhaltung begegnen, dann mag es uns auch gelingen, Unrecht beim Namen zu nennen und sanftmütig Korrektur anbringen. Auf Frieden bedacht ist jemand, der liebevoll und ohne Bitterkeit auch mal schwierige Situationen ertragen kann, ohne gleich aufzubrausen. Aber auch jemand, der Unrecht beim Namen nennt, es nicht gelten lässt, kann es aber doch liebevoll korrigieren. Das ist, glaube ich, das, was dahinter steht. Und solche Menschen verbreiten schon heute auf Erden die Wesensart Gottes, und in dem Moment, in dem sie das tun, gestalten sie und besitzen sie auch diese Erde schon. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Gerechtigkeit, wer will das wohl nicht? Bei all diesem Unrecht auf dieser Welt ist doch Gerechtigkeit und Recht dringend vonnöten. Und auch in unserem Land werden Ungerechtigkeiten immer wieder kritisiert. Die ungerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen, die ungleichen Bildungsvoraussetzungen, das unausgewogene Besetzungsverhältnis von Männern und Frauen in Führungspositionen, die geringere Bezahlung gleicher Arbeiten von Mann und Frau, die teuren, nicht bezahlbaren Wohnungen, das ist ein aktuelles Thema, ganz groß. Und wir könnten die Reihe der Ungerechtigkeiten in Deutschland beliebig wahrscheinlich fortführen. Aber einmal abgesehen davon, dass in vielen Teilen dieser Erde wesentlich schlimmere Zustände herrschen. Und da entsteht schon ein Verlangen, eine Sehnsucht nach Hunger und Durst, nach einer gerechten Welt. Es gibt zwei Arten von Gerechtigkeit. Einmal die Gerechtigkeit, die wir als Menschen fordern, und Gottes Gerechtigkeit. Aber Jesus beschränkt sich Jesus hier denn tatsächlich nur auf die weltliche Gerechtigkeit? Nein, ich denke, er spricht auch von der Gerechtigkeit Gottes. Im Psalm 33 lesen wir einen wichtigen Vers. Singet ihm, dem Herrn, ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht der Erde und die Erde ist voll der Güte des Herrn. Und das Gleiche sagt dann auch der Jesaja, die Völker sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Du sollst als gerechter Herr genannt werden. Ja, unser Verlangen, unser Durst sollen wir nach der Gerechtigkeit Gottes ausrichten, denn nur dort gibt es wahre Gerechtigkeit. Dieser Gerechtigkeit sollen wir nacheifern und als höchstes Maß ansehen. so verlockend menschliche Gerechtigkeit auch sein mag. Sie ist aber stets auf die eigenen Wünsche, auf die eigenen Vorstellungen ausgerichtet. Ich, wir sind der Mittelpunkt. Meine Bedürfnisse müssen erfüllt werden. Und das drückt sich dann so in Aussprüchen aus wie, naja, die Politiker wollen doch nur ihre eigenen Taschen füllen und immer reicher werden. Ich sehe das anders, dass sie auch hart miteinander darum ringen, dass die gesellschaftliche Situation besser wird, das sehen eigentlich die wenigsten ein. Ich habe selbst vor Jahren mal, war ich mal parteipolitisch unterwegs hier in Halberstadt, und ich kann sagen, wir haben uns die Lösung der örtlichen Probleme damals nicht leicht gemacht. Und wir haben das im Ehrenamt getan. Oder die Unternehmer fahren alle große Autos und beuten die einfachen Arbeiter permanent aus. Die werden ausgequetscht wie so eine Zitrone. Ich habe als Banker oftmals das Gegenteil erlebt. Herr Bartram, Sie glauben vielleicht nicht, aber ich kann manchmal nächtelang nicht schlafen, weil ich nicht weiß, woher ich die Aufträge nehmen soll. Und schließlich will ich doch niemanden entlassen müssen. Ich trage doch Verantwortung für meine Leute. Das hat mir mal ein sehr erfolgreicher Bauunternehmer hier in Halberstadt eingestanden. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, nach Gottes Gerechtigkeit haben. Und das schließt natürlich das Bestreben für eine gerechte Gesellschaft mit ein, weil Gottes Gerechtigkeit eben für alle Menschen gilt. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Die Barmherzigkeit, lese es in Wikipedia, steht das drin, die Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Nun sei doch mal barmherzig, hören wir manchmal, wenn wir selbst geneigt sind, unser Recht einzufordern um jeden Preis. Barmherzigkeit, Erbarmen zu zeigen, ist offenbar in unserer Gesellschaft eher uncool. Wenn ich manchmal beim Seppen im Fernsehen auf solche Reality-Shows stoße, da erlebe ich Umgangsformen, die mir die Haare zu Berge stehen lassen. Da scheint das Gesetz zu lauten, keine Gnade, der muss bluten. Und ich erlebe es auch sonst immer wieder im Alltag, wenn junge Leute miteinander umgehen. Offenbar lernen die sehr viel aus diesen Fernsehsendungen, denn auch dort herrscht ein sehr röder Ton. Ich habe vor einiger Zeit, war ich in der Harmoniestraße, der Ecke Harmoniestraße an der Ampel, und da kam mir von gegenüber bei Grün dann eine Familie entgegen, Vater, Mutter, kleine Tochter. Und die Kleine war eben sehr aufmerksam, guckte rum, blieb auch mal stehen. Und dann ist etwas passiert, da bin ich innerlich wirklich an die Decke gegangen. Da hat die Mutter das kleine Mädchen auf der Straße angebrüllt, angeschrien, in übelster Weise niedergemacht, muss man schon fast sagen. Also ich war drauf und dran, der eine so klatscht. Und das ist es eben, dass wir eben es nicht mehr in unseren Verhaltensnormen, immer weniger in unseren Verhaltensnormen haben, dass wir Barmherzigkeit zeigen. David schreibt in einem Lied, glücklich ist, wer sich für die Schwachen einsetzt. Wenn ihm ein Unglück trifft, hilft der Herr ihm wieder heraus. Der Herr wird ihn beschützen und am Leben halten. Im ganzen Land wird man von seinem Glück erzählen. Gott überlässt ihm nicht der Willkür. Ja, Gott ist barmherzig zu uns. Und ich frage mich manchmal, kriegen wir überhaupt noch mit, wo wir immer wieder gegen die Liebe und Barmherzigkeit verstoßen, die Gott von uns erwartet? Ich denke, wir haben seine Barmherzigkeit eigentlich nicht verdient. Aber wir können lernen. Wir können lernen, uns selbst aus dem Mittelpunkt unserer Interessen zu nehmen und anfangen, mehr Rundblick für die anderen Menschen um uns herum zu gewinnen. Dann erkennen wir vielleicht die Interessen und die Bedürfnisse unserer Mitmenschen, die Bedürfnisse unserer Mitten, unserer Nächsten. Und wir leben doch selbst von der Barmherzigkeit unseres Gottes. Jesus fährt fort. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ich habe mir doch nichts zu Schulden kommen lassen, sind wir wahrscheinlich manchmal geneigt, uns zu verteidigen. Ich habe ein reines Gewissen. Haben wir ein reines Gewissen? Haben wir ein reines Herz? Lassen wir andere in unser Herz schauen? Der Theologe Manuel Seibel hat das mal so zusammengefasst. Er sagt, das Herz ist in der Bibel der Sitz der Gedanken, der Zuneigung, des Willens, im positiven wie im negativen Sinn. Man könnte das Herz also mit einer inneren Schaltzentrale vergleichen. Und hier kommt es dann darauf an, dass das Prinzip der Reinheit vorherrscht. Hier geht es um die Orientierung für unser Leben, Orientierung für das, was wir denken, sagen und tun. Und hier haben Egoismus, Überheblichkeit oder Streitsucht überhaupt keinen Platz. Glücklich sind eben diejenigen, die ohne Arglist oder Berechnung den Willen Gottes tun. All unser Denken, Fühlen, Wollen, Tun soll wahr, ehrlich, autark nach Gottes Wesensart ausgerichtet sein. Das Äußere, unser Auftreten soll die Offenbarung des Inneren sein. Und Paulus erklärt das seinem Ziehsohn Timotheus. Er sagt, die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Ja, nur ein reines Herz ist geeignet, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Und die dieses reine Herz haben, da schreibt der Johannes in der Offenbarung, sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie auf ihre Stirn tragen. Ja, und die Menschen dieser Welt werden an den reinen Herzen der Christen, der Gottesgefolgschaft erkennen. Und wenn sie, ja, dass Gott existiert und wenn wir nämlich seine Wesensart immer mehr aufnehmen in uns und sie werden erkennen, wer Gott ist. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. An unzähligen Orten und in vielen Regionen dieser Erde gibt es Menschen, die sich nach kriegerischen Auseinandersetzungen bemühen, wieder Frieden herzustellen. Ich habe im Internet gefunden, im Jahr 2018 wurden weltweit etwa 25 Kriegsschauplätze registriert, die sich teilweise schon seit Jahrzehnten hinziehen. In Afghanistan zum Beispiel brodelt es seit 1978, in Kolumbien seit 1968, im Irak seit 1998, in Thailand bewaffnet der Konflikt seit 2004, Pakistan seit 2007, Burundi 2018 und auch in Israel und Palästina ist es wieder neu entflammt. Und wir müssen uns vor Augen führen, aus all diesen Auseinandersetzungen geht großes Leid für die Bevölkerung, aber auch für die Soldatinnen und Soldatinnen vor. Und in manchen Männern werden heute schon kleine Jungen zu Kämpfern ausgebildet und eingesetzt. Und immer wieder versuchen Politiker der Kriegsparteien oder Vermittler aus anderen neutralen Staaten durch Verhandlungen Frieden zu schließen. Oftmals ohne Erfolg, wie die eben genannten Zahlen das ja beweisen. Bei all dieser Gewalt, die wir jeden täglich vor Augen haben, wird deutlich, welche Bedeutung der Aufruf Jesu gewinnt, sich für den Frieden einzusetzen, Frieden zu stiften, wie wir es in verschiedenen anderen Übersetzungen finden. Das heißt, Friedensstifter agieren aktiv und bemühen sich nicht nur darum, einen fairen Interessenausgleich der kriegsführenden Parteien zu erreichen, sondern sind bemüht, Frieden zu erreichen, indem sie sich selbst zu Beteiligten machen, sich selbst persönlich in die Friedensgespräche mit einbringen. Sie vermitteln und besänftigen, sie tragen die Wesensart Gottes in sich und Christus und handeln deeskalierend. Durch die Verbundenheit mit Christus sind wir Gottes Kinder, So wie Jesus der Sohn Gottes ist, sind wir seine Brüder und Schwestern. In Matthäus 12 lesen wir, da streckte er, Jesus, seine Hand über seine Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder und meine Schwester. Ich komme zum Ende. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, sagt Jesus, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Ich muss gestehen, also mir würde das wahrscheinlich nicht so ganz leicht fallen und ich würde mich auch nicht darüber freuen, wenn ich wegen meines Glaubens verfolgt würde. Zum Glück leben wir in einem Land, das die Glaubensfreiheit per Grundgesetz garantiert und mich dadurch auch schützt. Und so ist es in den meisten demokratischen Staaten. Aber es gibt auch viele Länder auf dieser Erde, wo der Staat Christen nicht schützt. Und es gibt Menschen und Gruppierungen, die das Christentum gezielt und unnachgiebig verfolgt, bis auf den Tod bekämpft. Sri Lanka, 20.04.2019. Ja, es ist so, weil der Mensch Adam Gott, den Herrn, ablehnt, also sein Feind ist, ist es darum ganz natürlich, dass die Menschen die Kinder Gottes hassen und gegen sie sind. Es ist normal, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, uns mehr oder weniger feindlich gesinnt sind. Und der Teufel, das ist das Wesen des Durcheinanderwerfers, der alles daran setzt, um Menschen zu zerstören, um den Einfluss Gottes auf diese Erde zu vernichten. Aber das Gute ist, auch dazu hat er keinerlei Chance. Jesus Christus, unser Herr, ist stärker als alle Mächte der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wenn wir also von Menschen verfolgt oder verachtet werden, bedeutet das auch, dass sie uns in uns die Kindschaft Gottes erkennen und darüber jubeln die Engel. Jesus sagt auch zu seinen Jüngern, ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Diener nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister und der Diener, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Hat man schon den Hausherrn Satan genannt, dann wird man seine Leute erst recht so nennen. Ja, wenn wir Jesus nachfolgen, ist es normal, dass wir bei den Menschen der Welt auf Widerstand stoßen. Aber wir haben die Vollmacht und das Mandat, dem Herrn mit den uns geschenkten Begabungen zu dienen. Ja. Und das Letzte ist eben, und es wird eine Belohnung dafür geben, wenn wir treu in unserem Dienst stehen. Wenn wir das tun, was Jesus von uns erwartet, wir werden die nächsten Male noch mehr darüber hören, wie wir uns als Christen verhalten sollen. Aber die Belohnung ist eben, dass wir am ewigen Leben bei Jesus teilhaben werden. Eine Belohnung, auf die ich mich sehr freue. Und das ist auch ein Grund, uns glücklich zu schätzen, ein Grund zur Freude. Das ist eine Seligpreisung, die uns ermutigt und voranbringt. Amen.